Yes. Läuft. Ach.
Merkt ihr diese Ruhe? Er ist immer noch im Urlaub.
Das kann, so leise kann es hier nicht losgehen. Das geht nur, wenn er im Urlaub ist. Aber wir haben wieder eine grandiose Vertretung. Ich kann es kaum glauben, dass einer der größten Künstler unserer Zeit sich wirklich Zeit nimmt, ein zweites Mal in diesem Podcast vorbeizuschauen. Jan Köppen.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, diese Sendung wird präsentiert von Mythos Bier.
Was? Von Mythos Bier?
Ich musste gerade im Gedächtnis an Frank Buschmann und Mythos Bier, was der, glaube ich, täglich in Litern trinkt, da wo er gerade ist. Das Bier heißt doch Mythos, was der da in sich reinschüttet.
Siehst du, da habe ich zum Beispiel noch nie drauf geachtet. Das ist das griechische Bier, Mythos Bier.
Das heißt tatsächlich Mythos. Ja, ich freue mich hier zu sein und ihn zu vertreten, aber bitte erwartet nicht zu viel. Also laut wird es nicht.
Nee, das muss es auch gar nicht werden. Das hat Icke mit akustischen, ich nenne es mal Signalen, letztes Mal schon versucht. Aber ich glaube, die besseren Parts waren eh die, wo es nicht so laut war. Ach Gott, ja, normalerweise mache ich das ja immer. Mhm. Aber das Erste, was ich jetzt mal von dir erwarten würde, ist, dass du dein eigenes Intro anmoderierst. Da bin ich jetzt gespannt, wie du das hinkriegst.
Mein eigenes Intro, also es geht, mein eigenes Intro. Meine Damen und Herren, es gibt viele.
Meine Damen und Herren, das wurde noch nie gesagt in diesem Podcast.
Meine Damen und Herren, es gibt viele Künstler auf diesem Planeten, die nicht wissen, wohin ihr Weg führt. Auch dieser hier ist ein ganz verschwurbelter. Und hat sich irgendwas aus den Fingern gesaugt. Um Sie, meine Damen und Herren, gerade im oberen Bereich des Trommelfells richtig zu befriedigen. Bitteschön.
Was ist denn der obere Bereich des Trommelfells?
Weiß nicht, ich wollte irgendwas sagen mit oberer Bereich des Körpers, dann fiel mir auf, das ist ja der Kopf, aber den kann man ja nicht, es hat gar keinen Sinn gemacht.
Ach Gott, ja, aber das war, da hast du dein Licht natürlich auch unter den Scheffel gestellt. Ja, also ich frage mich das aber Jan, jetzt, also wenn man ein derartiges Händchen hat für Musik und geile Beats wie du, wieso machst du dann immer noch dieses Fernsehgedöns?
Och, ich sag mal so, zahlt ja auch die Brötchen, ne? mit der Musik, ich möchte mich an dieser Stelle auch direkt nochmal offiziell bei dir entschuldigen, weil ich habe immer gesagt, ich mache das nochmal in Langversion. Tatsächlich haben ein paar von euren Lauschern hier auch gesagt, mach mal eine Langversion. Ich habe das auch die ganze Zeit noch vor, aber wie es so ist, du kennst das ja, busy hier, busy da. Nee, tatsächlich ist das so eine musische Kiste. Und ja. warum ich das, also natürlich habe ich schon immer auch in mir diesen Drang, da immer mal wieder mehr zu machen. Aber ich glaube, ich drücke mich da immer noch rum, weil dann ein Hobby auf einer anderen Ebene bewertet wird. Weißt du? So was Kreatives.
Ah, okay. Dann wirst du dran gemessen, ob das auch so richtig funktioniert.
Genau, ob das auch wirklich gut ist und nicht so ein Gut, wie es jetzt gerade gut ist. Und ne, ich traue mir das schon zu. Aber ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum ich dann da sage, ja komm, hier, für das mache ich das gerne mal. Und habe ja auch irgendwie für andere Podcasts auch schon Musik gemacht oder mal ein paar Songs. Aber ne, so richtig, richtig, I don't know. Vielleicht bleibt es ein Hobby, vielleicht kommt nochmal irgendwann was. Und ich glaube, um damit wirklich Geld zu verdienen, also auch bei 3 Millionen Spotify-Klicks, da verdienst du ja nicht die Welt, ne? Also musst du schon irgendwie einen Hit mit Drake landen, damit das geil ist.
Das ist schon so in der heutigen, ich weiß nur, es wird ja auch viel Geld, glaube ich, erstmal sowieso nur noch über Konzerte und so verdient, mit CDs verkaufen und so ist ja eh nicht mehr, nichts mehr und dann geht es um Streams und so, ne? Aber da braucht man schon aberwitzige Zahlen.
Ich glaube tatsächlich, also ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es kursieren dann immer mal wieder so Sachen wie, keine Ahnung, wenn du wirklich alle Rechte an diesem Track hast und ihn produziert hast, also so Master Rights, dann bist du als Produzent mit vielleicht 1 Million Klicks bei sowas. Also wer es besser weiß, schreibt das sehr gerne, aber bei 5.000 Euro oder Dollar für 1 Million, ja, krass, so, okay. Und dann, ne, Steuern und.
1 Million musst du ja erstmal.
Genau, und dann musst du da richtig raushauen und dann musst du davon auch leben und so. Also das wird, glaube ich, das wird, glaube ich, dauern, bis man da dann wirklich beständig von leben könnte. Ja,
dann müssen wir einfach gucken, dass der Icke hier bei seinem Tinder häufiger deine Musik streamt. Das hat er letztes Mal hier. Tidal heißt es, glaube ich, ne?
Tidal. Ja, Tidal.
Musst du da noch mal ein bisschen Gas geben. Gibt es dich denn eigentlich auch bei den anderen Portalen, so Spotify, Deezer? Kann man das da auch hören, was du so machst?
Ja, überall. Also da, wo ich halt, wo habe ich denn hochgeladen? Ich glaube, das läuft ja über so Verteiler-Plattformen. Da lädst du dann den Track hoch und der wird dann von da an Spotify, okay, an Apple, überall hingeschickt. Und da kann man die Sachen überall hören. Mal gucken, wann das nächste Ding kommt. Album
ja
irgendwann.
Wie mit unserem Podcast hier.
Ja.
Dann, aber das ist gut zu wissen. Ich muss mal wieder suchen nach mehr Musik von dir. Ich weiß gar nicht ich habe mir jetzt nur so halb Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube, da es gestern eine Nachricht gab, eigentlich ist das ja immer viel Spaß hier im Podcast. Mhm. Gestern, ich will es irgendwie auch so ein bisschen von der Seele haben. Gestern gab es ja leider eine Nachricht, die für ganz Sportdeutschland, vor allem ganz Fußballdeutschland, ganz bitter war. Der Bomber schießt jetzt leider seine Tore im Himmel, also ich hoffe, das tut er. Was man so gehört hat die letzten Jahre, war es, das hoffe ich zumindest für ihn persönlich, auch eine kleine Erlösung. Trotzdem ist das natürlich vor allem für seine Familie ein unfassbarer Verlust und ich glaube, man hat das deutlich rausgehört, wie betroffen das gerade in München beim FC Bayern alle gemacht hat und ich glaube, jeder, der irgendwas mit Fußball zu tun hat, kennt und verehrt diesen Mann, Gerd Müller. Vielleicht ist er der beste Stürmer aller Zeiten, zumindest sicher der beste Strafraumstürmer aller Zeiten, wenn es die Kategorie so gibt. Ja, ich weiß nicht, Jan, du bist ja ein bisschen älter als ich. Was sind so deine Erinnerungen an ihn? Ist das auch eher YouTube-Material oder hat man mal ein Interview gesehen oder wie stehst du so zum Bomber?
Ja, das war für mich, also ich glaube, dazu bin ich dann auch noch ein bisschen zu jung, aber also ich habe ihn nicht aktiv miterlebt, aber er war halt trotzdem immer präsent und immer über allem schwebend so ein bisschen. Eben wirklich so eine Legende, wie man ihn klassisch als Jugendlicher wahrnimmt oder als junger Erwachsener da war. Immer wenn es um Tore ging und um die Anzahl der Tore in einer Saison, war immer der Name Gerd Müller da. Und deswegen, ja, kenne ich den natürlich auch schon, seitdem ich denken kann. Und der wird ja für immer da oben bleiben auf diesem Thron als Legende. Und jetzt eben noch ein bisschen höher da oben, sitzt er auf seinem Wolkenthron und guckt zu, wie alle anderen versuchen, noch mal an ihm vorbeizuziehen. Aber das ist schon vor allem über die Zeit und vor allem über die Veränderung des Fußballs in all den Jahren, ne, was die Schnelligkeit angeht, was die Tore generell angeht. Ich finde, das hat noch einen viel höheren Wert, das damals gemacht zu haben, so vom Gefühl. Ne, ich wirklich beurteilen kann ich es am Ende nicht, aber so fühlt sich das für mich an. Und dann natürlich, du hast gerade gesagt, ich glaube, so diese letzten Jahre auch mit den Tragödien oder mit seinem Gesundheitszustand und all dem, was da war, ne, das soll da am Ende nicht hängen bleiben, sondern eben der so ein unfassbarer Fußballer war. Und deswegen, ja, hat mich das natürlich auch irgendwie erwischt, auch wenn ich nicht so nah dran bin an ihm, aber gefühlt jeder Deutsche kennt ihn natürlich.
Ja, so, das hast du eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. So, das war auch mein Gefühl. Gibt ja jetzt den Vorschlag, den ich sehr geil finde, zu sagen, das Ding soll jetzt nicht mehr, aktuell heißt es offiziell, glaube ich, Kicker-Torjägerkanone. In den USA ist das eh gang und gäbe, dem irgendwann einen Namen zu geben, der von einer Person, die das sehr geprägt hat. Und was wäre naheliegender, als das in Deutschland mal mit der Gerd-Müller-Torjägerkanone, Gerd-Müller-Krone, wie auch immer man sie da nennen will. Das ist ein geiler Vorschlag, oder?
Finde ich super. Das dann, ne, das, weil, wenn es einer so verdient hat, dann er. Und wenn man so an ihn gedenkt über all die nächsten Jahrzehnte, finde ich super. Ich bin dafür, Leute, ich bin dafür.
Ich auch, da sind wir uns einig. Ja, 38 Tore einmal 40, das hat ja Lewandowski geknackt, das habt ihr sicher alles mitbekommen. Aber das ist spannend wird, wenn Lewandowski noch ein paar Jahre macht, kann er sogar seine 365, diese unfassbare Zahl, die Gerd Müller in die Maschen der Bundesliga gehauen hat, 365 Tore, irre, ey. Könnte Lewandowski sogar auch angreifen, glaube ich, wenn er noch ein paar Jährchen auf seinem Level weitermacht. Das wird spannend. Ich finde, er hat eine überragende Geste gefunden, nach seinem 41. Tor ihm nochmal zu gedenken. Und ich glaube, der hat auch gestern was auf Instagram oder so gepostet, Robert Lewandowski. Naja, der Typ ist einfach omnipräsent und es ist irre. Der schönste Satz, der mir hängen bleiben wird, ist von Franz Beckenbauer vor einigen Jahren. wenn der Gerd nicht gewesen wäre, dann würden wir uns hier immer noch in so einem kleinen Holzhäuschen umziehen und nicht in dem Palast, der inzwischen da an der Säbener Straße steht. Also einer, der die Bayern krass geprägt hat.
Ja, und ich glaube, da kann man über die Bayern sagen, was man will, ne? Aber da haben sie, glaube ich, immer wieder sehr viel Menschlichkeit gezeigt, auch was Gerd Müller angeht. Ja. Aber weil sie natürlich auch wissen, was er für den Verein gemacht hat.
Genau, war ja lange dort noch im Jugendtrainerbereich, ne? Ja, ihn auch so ein bisschen wieder, nachdem es in den USA auch nicht so glatt für ihn lief, aufzufangen und so. Ja, das sollte man den Bayern lassen. Sozial sind sie sehr engagiert und gut unterwegs.
Ja.
So, liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind. Deswegen, das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen. Und zwar Thema Steuererklärung. Da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles beisammen haben und so. Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe. Bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps, ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal, hilft euch bei eurer Steuererklärung, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Sei es leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 €. Also mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht's nicht wie ich. Macht's steuermäßig nicht idiotisch, sondern macht's mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Letzte Woche gab es ja noch eine Meldung, die die Fußballwelt ja auch so ein bisschen erschüttert hat. Stimmt, ist ja richtig viel passiert, ne? Es ist echt viel passiert. Lionel Messi im Pariser Trikot. Also noch haben wir es nicht gesehen auf dem Feld.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen? Messi nicht mehr für Barcelona.
Ja, es ist wirklich ganz absurd. Ich habe ja dann die Aufstellung von Paris gesehen. Es wirkt wie so eine Traummannschaft, die man sich bei FIFA zusammengekauft hat. Ohne Scheiß, ne? Ja.
Die World 11, so.
Es ist wirklich absurd. Und Messi in einem anderen Trikot, ja, es ist komisch. Der will halt auch einfach kicken, ne? Der ist ja für mich trotzdem auch noch dieser kleine Junge, der kicken will. Und wo er das jetzt tut, keine Ahnung, da, wo es am meisten Geld gibt. Nochmal für, wie viel hat er unterschrieben? Für 2 Jahre oder für 3? Für 2 erstmal, ne? Meine ich.
2+1 Option, ja. Genau. Und schlappe 40 Millionen netto. Also so ähnlich, was du mit deinen Spotify-Streams
richtig
machst,
würde ich sagen. Und Buschmann bei RTL, wer kennt es nicht?
Ja gut, da müssten wir noch eine Null dranhängen, selbstverständlich.
Da kommt selbst ein Messi nicht ran. ach, ich weiß nicht, ich bin, ne, weil man ihn so ewig da hat spielen sehen, wird das sehr ungewohnt sein, aber ich find's, um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe nur ein Laufbild beim Training gesehen von Mbappé, Neymar und Messi nebeneinander, was natürlich auf der einen Seite mich so als kleinen Fußballjungen und dann wieder dieser FIFA-Vergleich total irgendwie freut, weil man denkt, geil, das ist ein Sturm, den kann man sich eigentlich nur bei FIFA leisten, ne?
Ja.
Und dann komme ich aber im nächsten Zug wieder eben zu dem Geld und den Finanzen, die dann da drin stecken. Also wo soll das noch hingehen? Und es ist immer die Rede von Financial Fair Play und Barcelona hat das als Grund vorgeschoben, weil der Verein so in Seilen hängt, geldmäßig. Und da fange ich dann doch wieder an zu zweifeln an diesem Fußball und dem Geschäft, weil, auf der einen Seite, so schön das auch ist, fühlt sich was daran wiederum sehr, sehr falsch an. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Ja. Und dann wird es auch irgendwann nicht mehr ausgeglichen, weil dann hat auf einmal Paris alle, und die haben sie ja jetzt schon, die Besten der Welt. Ja. Und die anderen können, selbst ein Barcelona kann sich das nicht mehr leisten. Und das ist ja absurd, ne? Ja.
Die haben natürlich auch, das habe ich mit Icke letzte Woche schon ein bisschen länger diskutiert, die haben natürlich auch, muss man einfach sagen, sehr viel Scheiße gebaut in den letzten Jahren. Sehr viel Geld für Leute, zum Beispiel Coutinho, was sich sicher nicht amortisiert hat, die Kohle, und sie auch sicher nicht über Trikotverkäufe wieder reingeholt haben. So, die haben halt wahnsinnig viel verbrannt. Das Krasse ist halt irgendwie, ne, dass dann dieser Gedanke des Financial Fairplays, den trage ich komplett mit, und wer weiß, vielleicht wird das ja auch irgendwann so gestaltet und funktioniert so, dass man wirklich sagen kann, das ist eine gute Sache, die dem Fußball hilft. Aber im Endeffekt jetzt hat es erstmal, wenn wir es Knallauffall nehmen, dafür gesorgt, dass Barcelona, die hätten das mit Tricksereien wahrscheinlich auch wieder anders machen können, aber es hat dafür gesorgt, dass Barcelona Messi nicht mehr bei sich halten konnte und er ausgerechnet zu Paris Saint-Germain geht, die, wir wissen alle, wo das Geld daherkommt. Mhm. Ne? Das wäre ja ohne Katar alles völlig undenkbar. Und jetzt haben wir echt eine Situation, wo das Financial Fairplay dazu beiträgt, dass der Typ in Barcelona nicht mehr unterschreiben kann, dass es ungefähr 3 oder 4 Clubs gibt, die ihn sich überhaupt leisten können mit den Gehaltsvorstellungen. Und dann ist es ausgerechnet der Verein, der halt immer liquide sein wird und immer noch irgendeinen Sponsorenvertrag angeben kann. Mhm. Weil zur Not ist das halt irgendeine Tochter von Qatar Airways oder Schieß mich tot. Das ist doch irgendwie bitter.
Ja, ne? Es ist hart. Und trotzdem frage ich mich, weil jetzt Messi ja so ein bisschen als der, oder ich habe die Diskussion diesbezüglich nicht so mitverfolgt, weil er aber so ein bisschen trotzdem als der Saubermann, der ja eigentlich gar nicht so viel Geld will, rausgeht, ne? Aber bei Barcelona waren ja auch irgendwie 4 oder 5 Jahre auf dem Tisch, und der ist jetzt wie alt? 33, 32? Ich weiß.
Ich glaube, er ist 34 sogar.
Guck mal, also.
Ich bin nicht fest, ich glaube 34 ist
er. Ne, ich will ihm nicht zu nahe treten. Wir sehen, was körperlich fähig ist, wenn wir, oder möglich ist, wenn wir bei Ronaldo rüber gucken. Ja. Aber ich glaube, Messi ist eher der mit offenen Schuhen auf den Platz kommt und nicht vorher im Fitnessraum war. Funktioniert noch, aber ich glaube nicht, dass der in 5 Jahren. Dass der immer noch in 5 Jahren, also der wird schon trainieren in seiner Freizeit, keine Angst. Nicht, dass
ja, da weiß ich jetzt auch nicht, ob du ihm so ganz gerecht wirst. Also ich weiß auch nicht, ob er so völlig irre wie Cristiano Ronaldo ist, aber ich finde, der macht schon immer einen ganz soliden und fitten Eindruck noch,
das stimmt,
wenn er
schon
gegen Ball tritt.
Das stimmt schon, aber ich glaube so, die sind von der Mentalität schon sehr weit auseinander. Also Messi fühlt sich halt immer noch an wie Tsubasa Ozora mit den offenen Schuhen auf dem Platz und so Training, ja, komm, ich lasse die Schuhe offen fürs Kicken. Nee, und ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob der noch 4, 5 Jahre auf dem Level mitspielen kann. Ne? Also wäre.
Das ist ganz interessant. Ich habe diese Meinung übrigens nicht nur einmal gelesen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedankens, dass das bei PSG einfach nicht belohnt werden soll. Aber ich habe einige gelesen, die gesagt haben, boah, ey, die werden sich umgucken. Eigentlich ist der Zenit schon rum und ich weiß es nicht. Und wenn er noch so spielt, wie er mit Anfang 30 gespielt hat, dann brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ist interessant. Ich weiß nicht, ob es daher kommt, dass es alle wollen, dass das bei PSG nicht funktioniert. Aber du bist nicht der Einzige, von dem ich eine Meinung in die Richtung. Du hast sie jetzt vielleicht sehr spitz formuliert, aber das meinen einige, dass das vielleicht gar nicht so grandios wird über die Jahre. Im ersten vielleicht schon noch. Aber über 2., 3., 4. mal gucken.
Und ne, demnach frage ich dann schon auch in Richtung Messi und Management und wer auch immer da noch dranhängt, ob man bei Barcelona nicht hätte nochmal 2 Jahre machen können, so im Sinne des Vereins. Wobei, oder ist das dann wieder nicht im Sinne von Messi und der Legende?
Es geht insofern, du darfst nicht unter einem bestimmten Kurs unterschreiben. Also du kannst nicht einfach von, ich sage jetzt mal, der hat ja 100 Millionen, glaube ich, mit allem Brimborium, also mal mindestens 50 netto verdient. Mhm. Und du kannst dann nicht einfach auf 2 Millionen fallen, was, glaube ich, insofern Sinn macht, dass du nicht irgendwie so ganz komische Deals. Wir geben, weißt du, sonst konnte Barcelona anfangen zu sagen, ja, wir zahlen ja jedem nur 5 Millionen im Jahr. Ach, haben hier alle besten Spieler der Welt, weil die haben alle einen Rentenvertrag und dafür zahlen wir die alle bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so. Deswegen gibt's da Restriktionen. Und das Krasse ist ja, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, die haben ja Memphis Depay verpflichtet von Olympique Lyon. Die haben den jungen Eric Garcia von Man City geholt und Sergio Aguero ablösefrei von Man City. die hatten erstmal Probleme, überhaupt nur einen davon zu registrieren, bei der Liga anzumelden für die ersten Spiele. Jetzt war es wohl am Ende so, dass zum Beispiel Gerard Piqué nochmal einen dicken Gehaltsverzicht gemacht hat, weil die wirklich keine Spieler mehr eintragen konnten, weil einfach keine Einnahmen das abgedeckt haben.
Krass.
Du darfst nur bestimmte Ausgaben bei der Liga registrieren, wenn bestimmte Einnahmen dagegen stehen. Und Barca ist wirklich sowas von durch, was das angeht. Die haben alle Einnahmen schon dick auf der Ausgabenseite verplant, dass die selbst Schwierigkeiten haben. Und ein Eric Garcia wird nicht annähernd das verdienen. Der Typ hat die Erfahrung von 10 Premier League-Spielen oder so. Der wird nicht annähernd Messi-Gehalt verdienen. Und trotzdem haben die Schwierigkeiten, so einen Spieler auf die Liste zu setzen. Also ich glaube, selbst mit aller juristischer Mauschelei, es hätte genau ein Ding gegeben. Es gibt ja einen, was ist das? Ich glaube, ein luxemburgischer Investor, eine Kapitalgesellschaft. Die hat der spanischen Liga jetzt über 2 Milliarden Euro reingeschossen.
2 Milliarden.
Kriegt dafür 2 Milliarden Euro und kriegt dafür über die nächsten 50 Jahre, ich glaube, 9% der Einnahmen kriegen die auf ihre Seite. Da hat sich Barcelona, genau wie Real Madrid und Athletic Bilbao, aber rausgezogen. Das wäre der letzte Notausgang gewesen. Wenn Real und Barcelona das Geld angenommen hätten, hätte Barcelona Messi noch mal ein Jahr auf jeden Fall verpflichten können. Aber die haben gesagt, wir verramschen doch nicht unsere Kohle auf 50 Jahre, um das jetzt zu machen. Und das finde ich auch absolut vernünftig.
Wobei man ja auch nicht jetzt erst seit gestern weiß, dass all diese Vereine, auch Madrid, ne, irgendwie straucheln. Also da gibt es ja anscheinend ein wirklich großes Missmanagement, wo man sich fragt, wann wird das denn aufgelöst? Und auch der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, hier war das der Präsident, der den Abschied von Messi verkündet hat? Ja, ne? Das war Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
Ja, genau. Jetzt bin ich wieder mit den Laporta. Das müsste so gewesen sein, dass er es als erster bekannt gegeben hat.
Ja, und ne, dann ist ja trotzdem verwehrt. Also wie ändert man dann? Aber das sind ja Strukturen, die sind über Jahre gewachsen und wir wissen, wir können jetzt noch tiefer einsteigen in Mauscheleien im Fußball. Wie schnell wird sich das ändern, dass so ein Verein dann schuldenfrei ist und vor allem gut gemanagt wird? Das ist ja das Absurde. Also ich glaube nicht, dass das in den nächsten 5 Jahren irgendwie passiert, außer sie, weiß ich nicht, gewinnen jetzt wieder alles und die Trikotverkäufe gehen hoch, aber das ist dann ja eher ein Glücksspiel als ein gutes Management.
Aber weißt du, das Spannende ist ja, von wegen sie gewinnen alles, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, eine große amerikanische Zeitung hat das mal aufgeschrieben, dass Barcelona mit seinem letzten Champions League-Gewinn, als der feststand, ungefähr 100 Millionen Verlust gemacht hat, weil die so viele Prämien rausdonnern mussten, dass das bei weitem alles aufgefressen hat, was denen das an Merch und Erfolgsprämien und so extra bringt. Weißt du, es hat ja eigentlich jeder hier nochmal 1 Million, wenn du die Champions League gewinnst in seinem Vertrag, dann steigt jeder Ablöse oft nochmal um. Das sind ja gleich krasse Zahlen, ne? Es gibt, also Barcelona hat, einfach mal in die Tonne gesprochen, mutmaßlich 5 bis 10 Leute im Kader, die drinstehen haben. Du kostest noch mal 5 Millionen Ablöse extra, wenn ihr in den nächsten 3-4 Jahren die Champions League gewinnt.
Ja, stimmt.
Und wenn du das dann mal aufaddierst, weißt du, deswegen, also ich bin da voll bei dir. Wie kommen die aus diesem Hamsterrad wieder raus? Das Einzige, was sie sozusagen gut gemacht haben, ist Real und Barca haben auch wirklich viel Geld in Infrastruktur investiert. Das Geld ist ja nun mal da und muss auch nicht ständig erneuert werden. Aber dadurch stehen die halt vor einem Berg, vor allem Barcelona, der echt abstrus ist mit über 1 Milliarde, den sie irgendwie mal abzahlen müssen.
Ja, und die Anforderung von außen ist ja auch eine andere, ne? Also keine Ahnung, jetzt lass mal deutsche Vereine nehmen, ob das jetzt Dortmund ist oder aber auch Frankfurt. Ne, da erwartet man bei Dortmund schon eher die Stars, aber da erwartet man ja eher, dass sich da Stars entwickeln. Bei Frankfurt gar nicht, aber da hat man so das Gefühl, da wurde zumindest so gut gemanagt, dass man Leute günstig kriegt und die in den letzten Jahren zumindest immer teuer verkaufen konnte. Und wenn du bei Barcelona ankommst und sagst, wir haben hier 11 Leute, die haben im Schnitt 2 Millionen gekostet, da will keiner mehr zu Barcelona so, ne?
Richtig, das will keiner sehen, ne? Nee. Ja, es ist echt, du hast völlig recht. Das ist der größte Stolz dieser Stadt, der Region und das muss dann auch dementsprechend bestückt sein. Ach,
ja, das Geld.
Bevor wir uns nur aufregen, du hältst ja mit Eintracht Frankfurt, ne?
Ja, aber bevor wir uns nicht mehr aufregen.
Ja, stimmt, eigentlich schlechte Schlechte Überleitung.
Ich glaube, es wird eine richtig harte Saison. Ich glaube, es wird eine richtig harte. Es sind zwei Spiele erst, ich weiß, aber einmal aus dem DFB-Pokal rausfliegen und dann in der Liga gut gegen die Dortmunder kann man so starten, das ist nicht verkehrt, aber es ist der erste Spieltag. Ich bin jetzt einer derjenigen, der sagt, ich sehe nur der erste Spieltag. Wenn ich Stuttgarter wäre, würde ich das als Screenshot schon bei Twitter gepostet haben.
Tabellenführer.
Ja, genau. Also ich kann es, mit dem Glasner kann ich es nicht einschätzen. Den kann ich nicht so richtig einschätzen.
Genau das wollte ich von dir wissen. Weißt du, wenn ich mir die emotionalen Trainer, auch wie die so wirken, Kovac, Hütter, der Vergangenheit der Eintracht, denke, ich sag dir ehrlich, auf den, der hat, finde ich, einen überragenden Job in Wolfsburg gemacht, aber auf den stillen, taktierenden Oliver Glasner wäre ich auch als Frankfurt-Trainer nicht gekommen.
Das ist natürlich, Fußball ist, das passiert in der Kabine und auf dem Platz, das müssen die für sich finden und entscheiden, aber der passt vom Typ, also ich kenne ihn nicht, ne, aber er passt vom Typ für mich als Frankfurt-Fan nicht nach Frankfurt. Das ist halt so ein, das ist so ein bisschen so ein BWLer. So ein bisschen so ein, also nicht, nichts gegen alle BWLer, aber das hat sowas. muss ich jetzt aufpassen, was ich sage.
Wie du dich von einem Glatteis aufs andere hier manövrierst, das finde ich toll. Also der Messi, der bindet doch nicht mal seine Schuhe zu beim Training. Die BWLer, der Glasner.
Nee, dem fehlt dieses bisschen Straße, was man in Frankfurt braucht. Und das hatte Hütter irgendwie noch auf einer anderen Ebene.
Das ist
Ebene.
Schön formuliert.
So. Ja. Das finde ich bei ihm halt nicht. Und das kann funktionieren, aber es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, der Lehrer, der vom, jetzt muss ich auch aufpassen, aber der vom Gymnasium irgendwo hingeht und die schwierigste Klasse der Realschule auf die Bahn bringen muss, so. Und das dauert, das ist wie so ein Film, das ist so wie damals, wie hieß dieser Film mit Michelle Pfeiffer, mit dem Song von Coolio, bin ich bescheuert, wie hieß der nochmal, kannst du dich an, nee, da bist du vielleicht zu jung für. Ah,
da kann ich dir leider gar nicht helfen mit sowas, da bin ich immer...
Naja, egal. Auf jeden Fall wie
wenn es nicht um Matrix geht, kann ich dir vor 2000 keine Filme sagen.
Genau, Neo Glasner Matrix. Neo Glasner trainiert jetzt Eintracht. Nein, aber so der perfekt ausgebildete Lehrer, der das A bis Z, ne, der das ABC beherrscht, der Lehrerkunst und alles und auch immer toll und strebsam im Studium war und wirklich alles mit Bestnote abgeschlossen hat, der kriegt jetzt eine Mannschaft vorgesetzt, die halt ein bisschen mehr Straße ist und vielleicht auch mal zwischendurch du Ficker sagt, so. Und damit kommt er dann gar nicht klar. So, weißt du, so der hört Dinge das erste Mal in seinem Leben, die er vorher noch nie gehört hat. Und wo soll er die gehört? In Wolfsburg hat er die auf jeden Fall nicht gehört. So, weißt du, so fühlt sich das gerade an für mich und ich kann es noch nicht beurteilen.
Was du hier an Klischees bedienst über Wolfsburg und Frankfurt in einem, das ist absolut herrlich. Ich muss noch eine Korrektur, bevor ich das vergesse, loswerden. Leute, ich glaube, ich habe da irgendwas mit Offenbach oder so durcheinander geworfen. Ich habe letztes Mal erzählt, von wegen dieses Pokal aus wäre für Frankfurt extra bitter gewesen, weil die Waldhof Mannheim ja nicht mögen. Das war natürlich wieder komplette Grütze. Da gibt es sogar eine große Freundschaft. Und Offenbach ist ja so der große, ungeliebte Nachbar, ne?
Ja, Offenbach aus Frankfurter Sicht. Da rücken dann immer die Hundertschaften an, wenn da gespielt wird irgendwie. Ja, glaube ich, aber auch, weiß ich gar nicht, wann das letzte Mal gewesen. Ich hatte aber dasselbe, ich als Eintracht-Fan auch das Gefühl, dass ich dachte, ach Mannheim, krass, das muss doch irgendwie eine Schlacht gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen, aufgrund vom Dreh.
Ach guck, aber du hattest auch, siehst du, ich dachte mir schon, wie dumm kann man denn sein, Offenbach und Mannheim dann offensichtlich im Kopf nicht auseinanderzuhalten, aber du hattest auch das Gefühl, ist ja so grob dieselbe Ecke, ist nicht weit weg.
Mir ging es genauso, obwohl ich da fast noch näher am Verein bin, aber da habe ich auch gedacht, ach, gegen die haben die gespielt, krass, das habe ich gar nicht mitgekriegt, so. Also wirklich, so war es. Jetzt sind sie raus, mal gucken, was das dann für die Saison bedeutet, aber wie gesagt, jetzt gegen die Dortmunder, so wie die aufgelaufen sind und vor allem wieder Haaland, das ist ja absurd.
Da bist du schon beim Punkt. Ne? Ich habe gestern einen sehr geilen Tweet gelesen. Den muss ich mir gleich mal für mich klauen. Ich hätte es einfach als meine Idee ausgeben sollen. Wir reden hier dauernd über Regelanpassungen und Financial Fair Play. Aber Dortmund darf einfach Haaland aufstellen. Ist das überhaupt fair?
So. Das ist sinngemäß. Ich habe auch diesen Tweet, wenn du trifft es auch zu 1000%. Und was war noch ein anderer Tweet? So ein Tipp für den Manager hier, für, wie heißt es, Kickbase? Nee, für irgendein Managerspiel, wo du einfach...
Ja, 10 billige Spieler.
Ja, und Haaland.
Genau. Ja, aber das ist ja wirklich, oder war, ich weiß nicht, kannst du das dann als gegnerische Fan sozusagen auch genießen oder denkst du dir, ey, geh einfach weg, das ist unfair?
Nee, ich freue mich ja, wenn dann so Typen auftauchen, die auch irgendwie gefühlt ein bisschen anders sind, ne? Der ist ja jetzt nicht das... ich weiß nicht, der ist einfach so ein anderer Spielertyp. Der ist so, der ist, also für mich so ein, vor allem in dem jungen Alter, so ein Bulle, der da einfach durchläuft und keiner kann was machen. Und dann bin ich natürlich, auch wenn es weh tut als gegnerisches Team, sehr fasziniert, weil der die Leistung ja seit Tag 1 abruft. Und man hat ja immer so das Gefühl, keine Ahnung, bei, jetzt im Vergleich, es gab bei Frankfurt mal so 3-4 Spiele von Ayman Barkok ganz am Anfang, wo der sich da auf einmal so durchtrippelt und du denkst, da ist ein ganz junger, neuer Spieler, den habe ich noch nie gesehen und der spielt so befreit auf. Und dann hat er das aber irgendwann verloren, weil, glaube ich, genau das so von außen auf ihn, ich will ihn nicht mit Haaland vergleichen, weil Haaland ist, glaube ich, trotzdem ein anderes Level, aber da kam dann von außen auf einmal der neue Star in Frankfurt, der Dribbelkönig, der was auch immer. Und dann kommt die Psychologie ins Spiel und Haaland, dem ist da ja gefühlt alles egal. Da kannst du, den kannst du nackt auf die Bildzeitung drucken und der schießt immer noch 5 Tore, weißt du? Also ich glaube, dem macht nichts was aus. Und das in dem Alter, ich weiß nicht, ob das diese Gelassenheit ist, die skandinavische, oder woher das kommt, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Also da bin ich dann auch eher Fußballfan als Eintracht-Fan in dem Moment.
Das kann ich dann trennen. So geht's mir auch meistens, ne? Genau, immer Leistungen anerkennen, so das finde ich ganz cool. Wenn das irgendwann verwischt, wird's irgendwann auch schwierig mit den Leuten, manche Dinge im Fußball zu bereden. Ist der Haaland denn so einer aus deiner, bindet der sich wenigstens die Schuhe zu vorm Training oder kommt ihm das auch alles zugeflogen?
Ja, ich glaube, der macht sich...
Nee, der ist schon fleißig.
Ja, oder? Das ist schon, also du siehst ihn ja, der ist ja auch eine Kante, ne? Guck dir mal die Oberschenkel an. Also natürlich gibt es dann Veranlagungen, aber der wird schon auch seine Zeit im Fitnessraum verbringen. Aber es ist auch so, das ist so ein so Schalk im Nacken. Der ist so, ich habe jetzt nur die Privatfotos von ihm bei Instagram gesehen, wo er in so einem Schlafanzug auf dem Steg steht, also...
Geil, oder? Das ist echt... Aha. Der Typ, der ist echt ein Traum. Der spielt wie ein Außerirdischer. Der ist noch jung, der macht dann auch noch Spaß in Interviews, der hat keinen Schiss von nix, der sagt auch irgendwie mal was. Dann setzt der sich mit wildesten Klamotten dahin und ich finde das einfach, also den kann ich einfach nur lieben. Das ist wirklich ein Geschenk. Ich weiß nicht, wie ich ihn irgendwann finde, ich hoffe, er geht nicht auch noch zu Paris Saint-Germain. Ich fürchte, das könnte diesen Sommer noch passieren, wenn der jetzt nochmal so ein Spiel macht, aber Nein, Spaß beiseite natürlich nicht, aber ein geiler Typ, ey.
Der geht doch nach England, der muss doch noch, also spielertypmäßig würde ich den halt gerne einfach in England sehen.
Absolut.
Weil da passt der hin, da wird der auch nochmal seine Fans finden, klar, Dortmund und die England-Wechsel ist ja auch immer so eine Sache, also ich glaube, das wäre aber, also da würde ich ihn natürlich sehr gerne erleben, aber wenn wir den in der Bundesliga behalten noch ein bisschen, dann freue ich mich natürlich darauf, aber ich kann auch verstehen, dass so jemand, wenn der wirklich auf Top-Niveau sein will, nicht unbedingt in Augsburg stehen möchte. Wobei, heute muss ich aufpassen, wobei Augsburg, nichts gegen Augsburg, aber in England hast du ja auch Vereine, die kleiner sind.
Ey, was du hier heute alles weggerillst. Entschuldigung. Also ich weiß nicht, da du ja in ewiger Ausbildung bei Buschi bist, ich glaube, mit der Sportreporter-Karriere wird es langsam dünn, nachdem du, also zumindest, ich glaube, nach Wolfsburg und Augsburg könnte Sky dich nicht schicken nach diesem Podcast.
Ja, aber sind an sich ja schöne Städte, nee, wobei Wolfsburg ist auch keine schöne Stadt. Liebe Grüße.
Nein, also man kann, glaube ich, wirklich vieles sagen, aber das wäre dann einfach gelogen, wenn man behaupten würde, Wolfsburg ist eine wunderschöne Stadt.
Das stimmt. Nein, aber ich glaube, da muss man auch immer aufpassen, dass man das, weil man das ja im internationalen Vergleich, und da beschäftigst du dich natürlich viel mehr mit Fußball als ich, was das angeht, da sehe ich nur die großen 6, 7, 8 aus England, ne? Und man vergisst dann die anderen, die dann wahrscheinlich aber auch eine Atmosphäre haben, die okay ist, aber weißt du, nicht so, ne?
Also, das Ding ist halt, also die sind jetzt noch nicht ganz so schlimm abgestürzt wie bei uns zum Beispiel Schalke, der HSV und Werder. Mhm. Aber ne, wenn ich mir Arsenal angucke, die jetzt direkt mal wieder sich ein 0-2 gegen Brentford am Freitagabend leisten, so, das ist halt, weißt du, ich glaube, wenn du so von außen, inzwischen ist es, wie du sagst, gucke ich ja sehr, sehr viel, aber man denkt halt immer noch, ja, aber Arsenal, das ist doch geil. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich dann Arsenal mal beim Spielen anschaut, das ist alle 5 Spiele mal geil, das ist aber auch 4 von 5 Spielen, wo du dir wirklich ans Hirn langst und dir denkst, was ist eigentlich aus diesem vor 20 Jahren absolut überragenden Verein geworden, so, ne? Und das vergisst man dann, glaube ich, manchmal. Ich bin trotzdem bei dir, dass die Dichte an Teams, die richtig Spaß machen in England, schon krass hoch ist, aber es gibt dann schon auch die abgestürzten ehemals Großen und es gibt natürlich auch, ist ja dieses geflügelte Wort, ne? Ja, der ist schon großartig, but can he do it on a cold rainy night at Stoke?
Ja, so. Ja.
Na, also das gibt's in England schon auch, muss man sagen. Da ist auch nicht alles immer nur geilster Fußball.
Nee, aber ich glaube zum Beispiel, dass Haaland das könnte. Ne? Also deswegen glaube ich, der wird irgendwann früher oder später nach England gehen, aber jetzt den...
Diese Eigenmotivation, ne? Der hat immer Bock.
Das ist dieses, deswegen dieses Kindliche, dieses halt ein Kicker, ne? Und der, ich glaube, der spiegelt auch noch so ein bisschen bei ganz vielen Fans das wieder, was sie am Sonntag in der Kreisliga spüren. So dieses, weißt du, dieses
auf etwas anderem Level, genau, aber
genau,
vom Spirit.
Aber vom Spirit, so dieses Scheiß drauf, ich renne die alle um und mir ist das egal, wenn mich einer umtritt. Ich stehe auf, ich heul nicht rum, sondern wenn mir was wehtut, dann sage ich, dass es wehtut, aber der Rest ist mir nett. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend und sehr erfrischend in dieser heutigen Zeit des Fußballs. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das dann nicht am Ende auch wieder überlagert wird von irgendwelchen Geldschlachten und was auch immer, aber es wird passieren. Mal gucken, wann.
Ich sag dir, Schmizo, knapp 3 Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, 12-Stunden-Tage, Sport.
Weißt du, was du brauchst? Energie.
Ja, pass auf. Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage. Verzicht auf raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine 2 Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgend so ein Extra-Kick, und jetzt will ich ja nicht irgend so ein Ranz mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen.
Nein.
Und jetzt kommst du.
Nimmst da einfach die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lion's Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. Kein Taurin drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also, Kiwi-Mango ist die Geschmacksrichtung. Das schmeckt einfach echt gut. Da ist kein Zucker drin. Es gibt dir trotzdem, dank New Calf, heißt das jetzt, einen Energieboost. Gibt übrigens auch einfach, wenn du nur mal was Leckeres trinken willst, aber trotzdem ohne Zucker und wenig Kalorien. Den Eistee gibt es ja nach dem Sport. Kannst du
auch. Der ist gut, den habe ich schon mal bei meiner Tochter probiert. Der ist gut.
Welcher?
Der Eistee.
Der Eistee.
Ja.
Ja, gibt es ja auch in allen möglichen Sorten, Fruchtgeschmack.
War Fruchtgeschmack,
Brombeere oder so, das war egal. Auf jeden Fall, jetzt trinke ich gerade den Lion's Lemonade und es ist, wenn ihr euch mal durch alle das durchprobieren wollt, es gibt ja das Starter Deluxe Set, das haben Buschi und ich auch bekommen. Könnt ihr das ganze Dorsiment
auch. Und das gibt es jetzt auch noch günstiger, ne?
Natürlich, bei uns gibt es alles günstiger. Die 14er Probierbox Holy Energy, es sind 14 vom Holy Ice Tea drin, 15er die Hydration Probierbox und hier, der hört man das eigentlich? Naja, ich habe es mir gerade im Shaker gemixt. So, das Gute ist, musst du nicht irgendwie viel schleppen, das sind ja nur so ganz kleine Paketchen, die schützt du in Wasser, schüttelst das einmal durch. Ach, das ist einfach so, und du wolltest ja noch wissen, wie das günstiger geht. Ne? Das Starter Deluxe Set nochmal 10 Euro rabattiert, weil gerade Birthday gefeiert wird. Also keine 40 Euro, 39,99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt ihr nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und selbst Leute wie du finden diese Informationen.
In den Shownotes. Ja, holy moly.
Ich sorge jetzt mal dafür, dass du gleich noch einen Fußballstandort von deiner Landkarte streichst. Nach dem Freitagabendspiel hast du das Gefühl, es ist noch erlaubt, Elfmeter gegen den FC Bayern München zu pfeifen?
Nein, es ist offiziell, wir können das ja jetzt auch hier verkünden, eine Regel erlassen worden, die noch keiner kennt, die gibt es hier exklusiv. Es ist verboten, Elfmeter gegen Bayern zu pfeifen. Also es waren eigentlich, also der erste auf jeden Fall. Beim zweiten kann man drüber reden, hat, glaube ich, Goretzka auch gesagt. Aber also, was soll das denn bitte? Wozu gibt's? Da kommen wir wieder zur alten Diskussion, wozu gibt es dann den Videoassistenten? Also, ne, das ist, ich verstehe das wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Es macht mich dann auch am Ende doch wieder sauer. Wobei ich immer sage, ne, ja, irgendwie passt schon. Und ich weiß nicht, ob es Stindl dann gesagt hat, der meinte, ja, dann ist halt so, kriegen wir irgendwann auch wieder einen Elfmeter. Aber das darf ja auch nicht sein.
Ja.
Also es ist.
Aber weißt du, das war ja genau das Argument, warum man gesagt hat, nee, wir brauchen das nicht. Es ist zwar mal unfair, aber es gleicht sich über eine Saison alles wieder aus. Das sollte ja eigentlich der VAR ein bisschen wegnehmen.
Ja.
Und Ich glaube, weißt du, es war einfach eine beschissene Konstellation, dass das ein, wahrscheinlich war es ein 95% Elfmeter oder ja. 90%, nagelt mich nicht auf die Zahlen fest, aber es ist so einer, wo dann der VAR auch nicht sagen muss, du musst unbedingt raus. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ich fand, sie waren da mal auf einem besseren Weg in der Hinsicht, dass man sagt, ey, wir wollen jetzt gar nicht mehr so viel diese Diskussion führen, war das so eine glasklare Fehlentscheidung, sondern wir wollen ins Zentrum stellen, ey, diese Entscheidung war doch besser. Es war einfach richtiger, da Elfmeter zu geben. Und deswegen seien wir froh drum und diskutieren jetzt nicht auseinander, ob er ihn gar nicht hätte rausschicken dürfen. Ich glaube, es wären fast alle froh gewesen, wenn er ihn beim ersten Vergehen von Upamecano rausschickt, dass er sich es nochmal anguckt. Er ist zweimal nicht rausgegangen. Ja. Und der zweite, da war es dann, glaube ich, so, wenn er den pfeift, ist einfach alles fein. Dadurch, dass er ihn nicht gepfiffen hat und der weniger ein Elfmeter war als der erste, kommt es ja dann noch komischer, wenn er ihn dann nach draußen bittet. So, weißt du?
Ja.
Das war eine ganz beschissene Spirale, der Gladbach da irgendwie zum Opfer gefallen ist.
Ja, das stimmt. Und die hätten es machen können. So, ich habe es mir natürlich auch irgendwie angeguckt unter den Umständen, dass da jetzt Adi Hütter ist. Und
oh, tut das noch weh eigentlich? Ja. Oder hat man abgeschlossen?
Nee, das tut schon noch weh, wie das wieder gelaufen ist da in Frankfurt. Mhm. Auch mit der Kommunikation. Wir müssen nicht über die letzte Saison reden, aber das ist so ein Ding, was Frankfurt in den nächsten Jahren besser machen könnte. Einfach nur anders kommunizieren, vor allem nach außen zu den Fans, ne? Und dann ist es alles auf einer Ebene nachvollziehbar, aber dann sollen wir die Ebene auch vernünftig darlegen und nicht immer irgendwie. Auch der Zeitpunkt des Wechsels und so eine Sachen, ne? Kann man alles geschickter machen, aber es war trotzdem komisch, den am Rand bei Gladbach zu sehen. Also ich komme wirklich noch nicht, auch Rose in Dortmund zu sehen und Terzic, der dann auf der Tribüne sitzt und sich noch so mitfreut und ist das alles so, irgendwas ist so verrückt und ich komme noch nicht drauf klar, dass das so ist, aber ja.
Ich glaube, sowas gab es ja auch noch nie, ne? Dass man so eine Rochade von drei Trainern, die wirklich alle einen sehr guten Job gemacht haben, dass da drei gleichzeitig zu, und der eine wechselt aus der Champions League raus nach Frankfurt und der andere nach einem relativ mauen Jahr mit Gladbach, obwohl er grundsätzlich einen Top-Job gemacht hat, wechselt dann in die Champions League rein zum zweitgrößten Verein überhaupt. Das ist schon, also das war schon ein außergewöhnlicher Sommer, aber Ich hatte ehrlich gesagt, das liegt jetzt bestimmt auch daran, dass die eben so grandios gespielt haben am Samstagabend, aber bei Rose Dortmund habe ich ja schon länger irgendwie, aber ich hatte da direkt dieses Arsch-auf-Eimer-Gefühl.
Ja.
Das hat sich für mich sehr richtig angefühlt vom Angucken.
Das hatte ich auch. Also allein, ne, das ist ja auch was ganz Oberflächliches, aber wenn dann ein Trainer in einer Trainingskleidung mit einem Logo steht, denkt man so, das passt oder das passt nicht, um hier wieder Klischees rauszuholen. Ja. Und er stand da halt in gelb-schwarz am Rand und ich dachte so, ja, so wie der da steht, wie der wirkt komplett angekommen. Das ist ja am Ende auch nur Körpersprache und das dachte ich wirklich auch genau wie du, das passt sehr gut. Bei Glasner genau eben nicht so sehr und bei Hütter, ja, ich muss zugeben, ich glaube auch, dass das ganz gut passt. Leider.
Ja.
Leider.
Okay. Du wirst irgendwann deinen Frieden damit machen, aber das sei dir absolut gegönnt, dass das gerade noch ein bisschen wehtut. Du hast ja auch mal einen Podcast mit dem Boschi, Daniel Boschmann, gemacht, ne? Sag mal, was glaubst du, wie glücklich ist der gerade als Die-Hard-Fan von Werder Bremen?
Ich glaube, er ist sehr, 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 sagen wir mal, sehr, sehr unglücklich.
Das ist schon, also als ich habe ja gestern Premier League kommentiert, dann sehe ich das Ergebnis und denke mir, alter Werder, das.
Ja, ich, also.
Und es war ja so ein bisschen mit Ansage. Ich habe das Pokal auskommentiert und dachte mir da schon, huiuiui, aber das ist schon, ey, das tut weh. Und da habe ich auch, ein ganz anderes Gefühl als Schalke HSV, wo ich denke, das wächst schon irgendwann zusammen. Bei Werder sehe ich da ganz viel rote Lämpchen.
Ja, ich glaube, dass die, also vom Bewusstsein, auch was man aus, sag ich mal, Fanreihen gehört hat, sowas, ja, super, tut gut, wir drücken kurz Reset und dann sind wir wieder in der ersten Liga. So das HSV-Syndrom der letzten Jahre. Und das ist, glaube ich, noch, das ist, glaube ich, noch sehr präsent und ich glaube, da muss jetzt mal richtig die Sicherung durchbrennen. So, im Rechner, wenn wir es auf die Computerwelt übertragen wollen mit dem Reset, da muss da einmal richtig die Sicherung rausfliegen, das Motherboard kaputt sein, alles mal eingeschickt und dann wieder los. Und dann werden sie verstehen, dass das vielleicht doch nicht so einfach ist, direkt wieder aufzusteigen. Weil ich glaube, in dieser Blase lebt man dann schon noch, wenn man das erste Mal nach so langer Zeit wieder in der zweiten Liga unterwegs ist. Ne? Und das, glaube ich, haben auch viele Fans in sich.
Weil man doch auch denkt, ey, wir haben doch einen Erstligakader. Aber ganz ehrlich, die haben doch vor allem offensiv auch alles verkaufen müssen, was wirklich Erstliga ist. Da ist doch nichts mehr, wo man sagt, warum sollten die auf jeden Fall ein Aufstiegskandidat sein? Ich sehe da nichts mehr vorne rumlaufen.
Und ne, Geldprobleme, das war ja auch ein großes Thema bei den Bremern. Da ist ja jetzt auch nicht Potenzial, dass man sagt, geil, da kaufen wir halt wieder ordentlich ein und dann wird das schon, sondern das ist ja auch noch schwierig. Und dann nach der Corona-Zeit, ne, ohne Fans im Stadion und. Das wird noch, glaube ich, ein harter Ritt für alle Bremen-Fans, für Boschi. Liebe Grüße, Boschi.
Genau, deswegen, ich will es auch gar nicht zu sehr totkauen, aber das, oh Gott, ich habe da ein sehr flaues Gefühl und werde interessiert auf Werder gucken und hoffe, dass das dreht sich ganz schnell um in eine andere Richtung. Jetzt habe ich natürlich vorhin, jetzt springe ich schon wieder zurück, aber was mich noch interessieren würde, lassen wir uns da ein bisschen blenden, wenn wir auf einen spannenden Meisterschaftskampf Bayern-Dortmund. Leipzig hat ja direkt mal einen kommoden Fehlstart gegen sehr dezimierte Mainzer, die riesig auffüllen mussten, weil ja da so viele Corona leider hatten, hingelegt. Aber Bayern-Dortmund, die erste Runde an Dortmund, dürfen wir da jetzt hoffen, Köppi, für die Saison? Oder ist das alles, kommen die Bayern am Ende doch wieder?
Ja, mit Nummer 10? Ich habe diese Befürchtung, dass die Bayern wieder kommen. Ich habe aber tatsächlich im Kick-Tipp-Spiel, da muss man ja immer so Sonderfragen beantworten, wo findet der erste Trainerwechsel statt? Bayern angegeben.
Nein, doch. Das meinst du nicht ernst.
Doch. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Wenn wir in 4 Wochen sprechen und die haben ordentlich zugelegt. Aber irgendwas ist da.
Ey, der hat für 5 Jahre unterschrieben. Und du glaubst, der wird, ich meine, der erste Trainerwechsel kommt erfahrungsgemäß spätestens Weihnachten.
Ja.
Du meinst, der hält kein halbes Jahr durch.
Ich weiß es nicht. Es ist nur ein Gefühl. Irgendwas kam mir in den Sinn. Vielleicht wollte ich einfach auch eine riskante Wette eingehen. Aber ich hab irgendwas sagt mir, ich bin mir da unsicher, ob da nicht zu viel, also ich glaube, ne, der kann in seinen Jahren, was der die letzten Jahre geleistet hat, ist krass, aber er hat halt einfach Mannschaften gehabt, die er irgendwie aufbauen und groß machen konnte. Klar, Leipzig, Rangnick, der hat auch einen guten Job gemacht, so, aber ne, da kann man anders aufspielen und befreiter, und ich bin gespannt, wann so einer wie der Nagelsmann an den Punkt kommt, dass er das eben, und das kann er bei Bayern nicht, der hat da kein Team, wo er ein bisschen Zeit hat, auch nicht von außen, also nicht im Verein, nicht durch die Presse, da keine Schonfrist, und der war jetzt lange der Jüngste, so, ne, dieses junge Megatalent, hat er auch bewiesen, dass er das ist, aber ich weiß nicht, ob der dann irgendwann, aber den Schritt musste er gehen, ne, also ganz klar, dass er das, dass er das gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das bei Bayern dann hinhaut. Also es war einfach nur ein Gedanke, und ich habe gesagt, da findet der erste Trainerwechsel statt.
Da bin ich so meilenweit von dir entfernt. Ja. Ich hab nach der Verpflichtung direkt gesagt, ja, du liebe Güte, das ist der Sargnagel wieder für, wir werden mindestens in 4 von den 5 Jahren wieder den Meister FC Bayern sehen, weil ich finde, dafür hat er einen viel zu herausragenden Job gemacht bei seinen vorigen Stationen. Deswegen, ich bin da auf der ganz anderen Fährte. Ich frage mich nur jetzt, kommt jetzt vielleicht doch ein bisschen viel zusammen, alle hyperbelastet, alle dann noch eine EM gespielt. Und also bei Bayern ist ja wirklich jeder zentrale Spieler dann auch bei so einer EM dabei. Und da muss der sich da auch erstmal einfinden. Und dann jetzt gerade ist auch im Vorstand der Umbruch gewesen. Und vielleicht klappt es dann nicht gleich. Aber dass der rausfliegt, aber du hast doch gesagt, du glaubst trotzdem, dass sie Meister werden. Das heißt, du glaubst, die schmeißen irgendwann Nagelsmann raus, was ich schon mal überhaupt nie mehr vorstellen kann. Aber gut, du hast das getippt und glaubst aber, dann kommt dann Jupp Heynckes wieder. Oder wer sammelt dann die Meisterschaft ein?
Ich weiß nicht mehr. Ancelotti geht doch wieder.
Naja, ich glaube, der ist inzwischen in England ganz glücklich. Also.
Nein, ich habe mir keine.
Du wirst dir von Buschi so viel anhören müssen für dein halbgares Halbwissen.
Nein, ich bin doch nicht für die Kompetenz hier.
Ich auch nicht. Ja, guck. Das kann nur der Großmeister selber, das ist eh klar.
Nein, das war ja auch nur ein Gefühl. Ich weiß es nicht, was da sonst noch so passiert. Ich glaube aber, natürlich ist es immer die Hoffnung, aber ey, 9-mal in Folge sind die jetzt Meister geworden. Ne? Die können das 10. Mal in diesem Jahr Meister werden. Da bin ich natürlich nicht euphorisch, dass da groß was passiert. Das
Nee, also da bin ich auch bei dir und das hat nichts mit irgendwie den Bayern was Schlechtes wünschen, weil so bin ich einfach nicht, das haben wir vorhin bei Haaland schon geklärt, aber ich wünsche mir auch einfach, dass es auf jeden Fall spannend bleibt und ich würde es dem BVB halt unfassbar gönnen ja. Und irgendwie jedem deutschen Fußballfan, der glaube ich gerne mal wieder was anderes hätte und ja. Ich glaube, damit tut man auch nichts Böses. Wenn die Bayern am Ende wieder so liefern wie die letzten Jahre, dann habe ich auch kein Problem zu sagen, mein Gott, das waren halt wieder die Besten und alle anderen hatten den Atem nicht und dann kann man ihnen da auch keinen Vorwurf machen, den macht man dann allen anderen.
Ja, das ist halt so. Genau, und dann musst du halt auf dem Level mitspielen können. Wenn du das nicht kannst, wirst du halt nicht Meister. Ja. Ne? Also es ist dann einfach der Fußball. Ich würde es mir auch wünschen, ich würde gerade vor allem jetzt, sag ich mal, nach dieser Durststrecke, wer weiß, was jetzt noch kommt, so Lockdown Nummer 4 oder 5 oder was auch immer, ne? Also da kommt ja vielleicht auch noch ein bisschen was auf uns zu. Ich würde es natürlich dem deutschen Fußball wünschen, gerade jetzt wieder mit Fans im Stadion, auch ja. Wenn ich mich an dieses Bild wieder noch gewöhnen muss, dass dann vielleicht sowas passiert und Bayern nicht Meister wird. Das würde irgendwie so eine Geschichte nochmal anders erzählen, ne? Die vollen Stadien wieder und Bayern dann doch nicht Meister. Das wäre irgendwie nochmal so ein bisschen passend, wenn man es als Geschichte erzählen wollen würde, aber ey.
Stell dir das vor, Dortmund wird vor 80.000, ich weiß nicht, ob die am letzten oder vorletzten Spieltag zu Hause spielen, dann Meister. Das wäre natürlich, da wäre Corona dann endgültig besiegt ja. Aus deutscher Fußballsicht.
Ja, und das wird man sich natürlich wünschen, ne? Aber ich muss auch zugeben, jetzt so diese vollen Stadien, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich freue mich für den Fußball, aber auf der anderen Seite denke ich so, scheiße, wann fliegt uns das nächste Mal um die Ohren so ein bisschen?
Da bin ich auch bei dir. Es gab ja von Freddy Bobic jetzt schon die Ansage, hier 25.000, das reicht auf Dauer nie im Leben. Und ja, klar, das sehe ich auch so, aber sorry, einem Businesszweig, wo eh schon relativ viel Geld drin ist, zu sagen, nee, also da müssen wir jetzt irgendeine Sondergenehmigung. Ich meine, was sollen wir denn machen? Also das ist ja nicht so, dass die Politiker sagen, ah nee, ach komm, Fußball habe ich eh nicht so Bock. Die sollen mal weiter vor 25.000 spielen. Es ist halt einfach, also die Engländer machen's, aber ich glaube, den Preis sehen wir auch alle sehr deutlich. Das ja. War schon, es war ein geiles Bild. Ich habe gestern ja Tottenham Man City gemacht, da waren 62.000. Es war rappelvoll, ja. Aber da musst du auch einfach, ich musste für meinen Kopf dann ausschalten. Ich wusste das, ich habe mich darauf eingestellt und gesagt, ey, ich sag kein Wort über Corona, weil wenn ich anfange darüber nachzudenken, dann kann ich ja nur sagen, seid ihr eigentlich besoffen, das zu machen?
Ja, und das ist das, was bei mir auch die ganze Zeit oben drüber schwebt, weil man immer das Gefühl hat, nee, das ist halt noch nicht durch, ne? Und jetzt nur der guten Laune wegen, das einfach alles wieder auf Null zu stellen, zu sagen, es ist vorbei, bringt nichts. Ich verstehe, dass Menschen, Fußballfans und wir alle wieder eine gewisse Freiheit wollen und feiern wollen und je nach Alter, ne, was erleben. Aber irgendwas schwingt damit, was einfach zeigt, dass wir doch am Ende sehr unvernünftig sind im Umgang ja. Mit dieser ganzen Sache. Und die ist noch nicht durchstanden. Und demnach, ne, wünsche ich mir natürlich für alle, dass das dann im nächsten Jahr wirklich durchstanden ist, aber gerade fühlt sich das alles noch ganz weird an. Auf der anderen Seite, ich bin ja hier gerade in Köln am Produzieren, habe dann hier noch gestern zu Hause Köln geguckt, ein bisschen, und bin dann mit dem Hund raus und bin dann ein Stück rausgefahren Richtung hier Stadion von Köln, die Aachener raus, und bin dann von da mit dem Hund zurückgelaufen. Und dann hörte ich halt das Stadion, ne? Du hörtest dann ja. Die Tore, also ich bin beim 1-1 gegangen, glaube ich. Und dann hörtest du das 2-1 und es hallte dann so durch über ganzen, was ist denn das da hinten, der Stadtwald, ich weiß es gar nicht, da Richtung, ne, Richtung Stadion. Und du hörtest so die Gesänge und du hörtest das Tor und du hörtest das Lied und dann auch beim 3-1. Und das, ne, jetzt wenn ich drüber rede, habe ich dann auch schon ein bisschen Gänsehaut, weil das natürlich ja. Voll und ja. Ganz Fußball ist. Und das wünsche ich mir für alle wieder, aber ne, dann kommt halt dieser andere Gedanke, wie du es gesagt hast, auch beim Übertragen, den du ausblenden
musst. Ich finde das auch legitim. Ne? Also es heißt ja nicht, also ich glaube, keiner wird uns hier in Abrede stellen oder bezweifeln, dass wir uns das ohne Ende wünschen. Aber ja, so ganz sein Gewissen und die Vernunft, das ist ja auch vielleicht ganz gut, dass wir die nicht alle ausknipsen. Und das Einzige, aber das, da werden sich die Virologen und so Gedanken drum machen. Ich weiß halt nicht, wie es ist, hat Watzke ja auch schon mal angesprochen, ob man nicht sagt, Geimpften kannst du es eigentlich nicht mehr untersagen, zumindest nicht bis zu einer gewissen Größenordnung. Und so in die Richtung hat sich Söder ja zum Beispiel auch schon geäußert, ja. Dass er gesagt hat, vom Grundgesetz her, das wird sehr schnell sehr schwierig, den Geimpften, weil die haben jetzt alles getan, um sich und die Bevölkerung zu schützen. auf welcher Grundlage sollen wir da noch sagen, ihr dürft nicht mehr das und das machen? Und das ist vielleicht so die einzige Hoffnung, wo man auch sagt, okay, das ist ja dann auch irgendwie vernünftig.
Ja, ich glaube, Köln zum Beispiel, meine ich, macht das ja jetzt. Die wollen nur noch zumindest Erwachsene, genau, Geimpfte.
Genau, genesen, geimpft.
Genau. Ja. Also da bin ich gespannt, werden wir alle drauf gucken. Aber ja, ich gucke da eben mit, wie du auch oder wie viele, einfach mit so zwei Augen drauf. Aber let's see. Und ansonsten weiß ich nicht, was der, also so generell kann ich noch nicht einschätzen, wohin die Reise in diesem Jahr so ein bisschen geht. Das war so ein durchwachsener Spieltag, fand ich. Also so ein paar Überraschungen, so, aber nichts Eindeutiges. Also na klar, Stuttgart, ja. Dortmund.
Aber gut, das ist ein erster Spieltag für einen Aufsteiger, der dann irgendwann in sich zusammenfällt. Ich finde auch, da muss man jetzt noch nicht gleich sagen, ja, Fürth ist eh wieder abgestiegen, sondern mal gucken. Ne?
Genau. Und so gucke ich da auch drauf. Ich bin natürlich irgendwie hier durch Laura, Ninja, Zolli so ein bisschen jetzt auf Bochum und gucke da sehr drauf und bin gespannt, weil die ja echt so eine Mannschaft im letzten Jahr waren, die echt eine Mannschaft war, so, wo ich das Gefühl hatte, das ist so eine, ne, das ist jetzt nicht die Top-Besetzung, so. Das ist nicht, die haben nicht viel Geld, die sind so, das ist der Pott, ne, das ist so, da kommt so ganz viel zusammen, was man so als Fußballromantiker gerne sieht, so als Geschichte auch. Und da bin ich sehr gespannt, wo das in diesem Jahr hingeht. Ich würde denen alles gönnen, weil Bochum irgendwie, ja, ist so ein, ist halt einfach richtig das Fußball so.
Ja. Ja, das habe ich ja gemacht in der Konferenz und bin ich voll bei dir. Geilen Eindruck hinterlassen. Die waren ja ab der 4. Minute zu 10. Ja. Und dann auch noch Tesche raus, nicht irgendwer, sondern ihr zentralster, also in einem 4-3-3, der zentrale Sechser, der als einziger über 100 Bundesligaspieler Erfahrung hat. Ich glaube, das hilft auch schon mal an so einem ersten Spieltag ganz besonders, dass den das jetzt sicher nicht irgendwie umhaut oder so, weil der das eben schon relativ gut kennt. Der muss dann nach 4 Minuten runter und man muss sagen, es waren auch locker die Chancen da, dass es 2-3-0 hätte für Wolfsburg ausgehen können. Die hatten aber auch nochmal einen fetten Konter. Wenn alles zusammenläuft, spielt Bochum das Ding sogar 1-1. Das wäre dann vielleicht sogar des Guten zu viel gewesen, aber das ist ja in 5 Monaten auch egal, ob das dann verdient war oder nicht. Und der erste Eindruck, muss ich echt sagen, gegen eine Mannschaft, die einer unserer Champions League-Teilnehmer ist, 85 Minuten zu 10. Also da sehe ich sehr gute Chancen, dass die eine ähnliche Geschichte wie Arminia Bielefeld letztes Jahr schreiben, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt die Kurzdiagnose nach dem ersten Spieltag.
Ja, und das beschreibt ja aber trotzdem diesen Kampf, den die in sich tragen als Team. Ne? Das ist ja auch, ich glaube, im letzten Jahr so gewesen, da hatte ich immer diese Angst, ey, die, ne, das sieht gut aus, ah, sieht gut aus, aber wann knicken die ein?
Ja.
So dieses, wann sind die fertig mit der Kraft? Aber irgendwie haben sie es hingekriegt und mittlerweile glaube ich, das ist auch.
Aber die sind ja nicht der HSV, Jan. Ja,
das stimmt. Hui, hat Bochum Glück gehabt, dass die nicht der HSV sind.
Ja, das war jetzt schon wieder böse, ne? Jetzt habe ich auch, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe mich von dir anstecken lassen, weil du hier alle so mit einem Satz handstreichartig ganze Vereine vernichtest hier.
Ach ja, ey.
Ach. Nee. Ja, aber da hast du recht. Bochum finde ich auch, ich finde es auch ganz ehrlich, Bochum und Bielefeld, da hätte ich kein Geld drauf gesetzt vor 5 Jahren, dass wir die einmal gleichzeitig in der ersten Liga erleben. Das ist eine geile Geschichte.
Ja, aber Schalke, Hamburg und Bremen in der zweiten wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ja. Das ist wahrscheinlich der Preis, den wir dafür so ein bisschen zahlen, weil die Plätze sind ja nun mal durch, keine Ahnung, Augsburg ist ein relativ junger Verein, der inzwischen komplett etabliert ist. Ich weiß nicht, Mainz lässt sich ja schönerweise da auch nicht mehr verdrängen aus der ersten Liga, wo ich sehr cool finde. Naja, und dann gibt's halt so Hoffenheim und RB, die inzwischen einen Platz für sich einnehmen, was vor 20 Jahren auch noch nicht abzusehen war, aus bekannten Gründen.
Freiburg hast du ja irgendwie auch noch, die ist auch relativ konstant jetzt machen die ganze Zeit, wo man auch immer denkt, wann ist denn da wieder so weit, aber nö. Ja, ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis da die Großen von unten wieder dürfen, ne? Also das wird ein Kampf.
Du, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, also ich weiß nicht, weder Schalke noch der HSV und Werder schon gar nicht, haben sich da irgendwie bisher so richtig in Stellung gebracht, dass man sie als Aufstiegsfavoriten gleich mal annehmen würde. Aber gut, da sind wir nach 3 Spieltagen. Ich denke mir halt nur immer, für die wird der Druck ja hinten raus größer.
Ja.
Also keine Ahnung, wenn ein Verein wie St. Pauli hinten raus wirklich immer noch vorne steht, du kannst immer die Flatter kriegen, aber tendenziell, da geht ja dann oft eher so ein Gefühl los, ja geil, dann ziehen wir das jetzt durch. Das hat ja Bielefeld und Bochum auch so ein bisschen getragen. Die anderen wissen alle, ey, wir müssen. Und wir haben es immer noch nicht sicher. Da kommt doch eher die große Angst dann hinten raus.
Das ist halt wieder die Psychologie in diesem Sport und eine Mannschaftspsychologie. Und das finde ich ja echt so spannend, weil man das ja, ne, das ist, du erahnst es nur, was da in den Köpfen vorgeht. Aber ey, da will ich nicht in der Situation von, weiß ich nicht, Bremen sein, wenn die am vorletzten Spieltag oder drei vor Schluss auf der Vier sind und es fehlt ein Punkt. Ja. Da verkrampfst du doch nur.
Wobei, da gehört viel Fantasie dazu gerade, dass Bremen überhaupt die Chance hat, noch auf Platz 4 zu sein, ehrlich gesagt. Aber da müssen wir vielleicht das Transferfenster noch abwarten. Das würde dem Buschi jetzt gefallen. Wir sind bei den weichen Faktoren endlich
angekommen. Endlich, ne?
Fußball, wie er das immer nennt.
Die weichen Faktoren. Aber ich finde die ja ultra spannend.
Ich war da schon immer dran interessiert, aber von Buschi habe ich mich endgültig überzeugen lassen, dass so unfassbar viel in der Birne abläuft. Wir müssen nur jetzt, oh Gott, ich muss dich ja so langsam, ne? Ich glaube, so ein Viertelstündchen haben wir noch, dann hast du wichtigere Termine als diesen halbgaren Podcast.
Ich muss hier mit 30 Frauen im Halbkreis stehen.
Und da sehen sogar einige noch davon ganz gut aus.
Ja.
Denkst du dir da eigentlich nicht auch manchmal bei Take Me Out? Mit der würde ich auch mal auf ein Date gehen.
Nee, ich bin sehr glücklich mit meiner. Und das ist, also natürlich sind da super Frauen dabei und lustige Frauen und irgendwie witzige, aber das ist für mich einfach eine Show. Das ist mein Job und irgendwie ist das so, das macht einfach richtig Spaß. Und beim Paar denke ich mir aber auch, wo kommt das denn jetzt bitte aus deinem Kopf her?
Also, wobei, das denke ich mir bei manchen deiner Kommentare auch immer.
Ja, das denke ich mir ja dann bei manchen meiner Kommentare auch. Und Frank Buschmann auch.
Oh ja, das ist, oh, ich liebe diese Momente bei Ninja. Wenn ihr beide da oben steht und Buschi ist einfach nur so fassungslos, dass er gar nichts mehr sagt. Ja,
manchmal,
was es bei ihm ja wirklich nicht oft gibt, aber in Kombination mit dir gibt es das.
Ich glaube, er sagt er dann ja auch, er versteht mich einfach nicht. Also er versteht, es ist so der Begriff von zwei Welten. Der weiß nicht, was das soll. Und er weiß das wirklich nicht. Er hat mich irgendwann, glaube ich, dieses Jahr gefragt, so, aber voller Ernst, und ich musste so lachen. Was machst du hier? Er hat einfach nur gefragt, was machst du hier? So als ob ich gerade aus dem Nichts aufgetaucht bin.
Hast du da wieder irgendwie deine Kostüme und dein Keyboard ausgepackt? Oder was hast du da gemacht?
Ich hatte dieses Jahr wieder alles dabei. Ich gehe natürlich nicht mehr shoppen irgendwo im Ettlinger Tor in Karlsruhe, sondern ich muss natürlich online bestellen. Jetzt komme ich immer wirklich mit dem ganzen Koffer voller Kinderspielzeug an. Und befülle damit eine RTL 2015-Sendung und mache damit Buschi verrückt. Aber wenn es so einfach ist, dann mache ich das sehr gerne.
Ja, das finde ich auch. Aber das ist ja dieser künstlerische Esprit. Da würden Leute wie Buschi und ich ja nie draufkommen, sowas auch mal in eine Fernsehsendung gehört. Das ist schon.
Es ist aber halt einfach passiert, einfach. Ne, muss man sagen. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass wir das machen dürfen, dass man einfach irgendwann. Irgendwann hat man das einfach gemacht und ich habe dann irgendwas mitgebracht und keiner hat gesagt, nein, mach das nicht. Und dann habe ich weitergemacht. Ja. Und das ist ja auch, glaube ich, das Wichtigste. Das weißt du ja jetzt auch so. Du machst ja jetzt auch die Unterhaltung da und ne, das Ganze, dass man da eigentlich immer wieder versucht, sich frei zu strampeln. Und irgendwie, gerade am Anfang, habe ich auch immer gedacht, Alter, also ne, das Fernsehen hat es ja in sich, dass Leute dir sagen, wie du Dinge machen sollst. Aber du bist ja da als du, als Person. Als Schmieso, als Köppi, als Buschi so. Und da für sich irgendwie einen Weg zu finden, glücklich damit, oder nicht glücklich, das klingt alles viel zu tragisch fast schon, aber da einen Weg für sich zu finden, mit umzugehen und auch man selbst zu bleiben und auch wieder rauszugehen und zu sagen, nee, ich habe das gemacht, was ich machen kann, ich war ich. Und dann kann dir jemand sagen, ja, das kann man noch anders machen, dann kann man das annehmen und dann kann man Dinge einbauen, aber nicht, dass einem dann, und das war bei Ninja im ersten Jahr natürlich anders, Leute sagen, so und so wäre das schön und wir stellen uns das eigentlich so und so vor. Da muss man sich dann auch irgendwie so ein bisschen von befreien. Und natürlich mit Buschi an meiner Seite muss ich auch sagen, das ist natürlich sehr dankbar, weil Buschi ein gestandener Fernsehsportjournalist ist, ne, der über all die Jahre natürlich schon relativ klar gesagt hat, ey, ich mach das so und ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich mach das so.
Da ist er ja, ne? Du weißt, was du dir ins Haus holst, wenn du mit ihm zusammenarbeitest, dann wird so gemacht, wie er das für richtig hält.
Genau, und das ist aber auch sehr viel wert, ne? Weil das natürlich auch mir dann im Ninja-Kosmos gerade zu Beginn dann sehr geholfen hat, dass ich auch so sein konnte, wie ich halt bin. Und das
ist ja eigentlich wie der ältere Bruder, der so alle Freiheiten bei den Eltern schon mal durchgesetzt hat. Ne? Und genau. Dann kann man da so.
Und dann kommt der verwöhnte Skater und spielt auf dem Keyboard jonglierend die Nationalhymne von Meppen Ost.
Ja, und vor allem Wortwitze. Das ist das Wichtigste.
Also, aber das ist das Wichtigste. Und das Schlimmste an Wortwitzen ist ja, nur der sie macht, findet sie witzig.
Nee, da kann ich dir bestätigen, ich lache mir jedes Mal nass.
Danke.
Es lebe der Port, weil der Kandidat Port hieß, weiß ich bis heute.
Den habe ich zum Beispiel schon wieder vergessen. Stimmt, den finde ich auch immer noch ganz gut.
Ja, du hast natürlich auch schon seitdem 400 andere gebracht, aber der ist einer, der mir bis heute hängt. Vielleicht schmuggle ich den irgendwann mal in eine Sportübertragung rein. Nee, ich habe Sport gesagt, das habt ihr nur falsch verstanden.
Nee, aber das ist wirklich das Schönste, wenn man das machen darf und in dieser Form, ja. Aber ja, sportjournalistisch muss ich natürlich noch ganz viel lernen.
Ja, das müssen wir beide. Ja, stimmt. Also ich mache diesen Podcast ja nur deswegen, um von Frank Buschmann lernen zu dürfen. Das ist ja der eigentliche Auftrag.
Und so muss man ja auch an die ganze Sache rangehen. Demut und Dankbarkeit dafür, einfach nur an der Seite von einem solch großen Mäzen sitzen zu dürfen.
Schön. Aber du bist ja der größte Künstler und einer der größten Künstler unserer Zeit. Das können wir bei Buschi nicht
das
sagen.
Das stimmt. Wer schreibt, kann das bitte endlich mal einer bei Wikipedia reinschreiben?
Ja, das mache ich. Ja. Braucht man da einen Account oder kann ich glaub,
ich
das einfach
da
so?
Man muss irgendwie sich für irgendwas freischalten. Ich will nur, ich hätte es auch schon gemacht als Gag, aber ich will nicht selber bei mir in Wikipedia rumschreiben. Das fühlt sich ganz komisch an.
Das kriegen wir doch hin. Liebe Lauscher, wer könnte das, irgendwer von euch hat doch sicher so einen Zugang zu Wikipedia und schreibt ab und an mal an. Bitte schreibt das mal rein. Jan Köppen irgendwo, vielleicht direkt in diese Biografiezeile oder ihr werdet einen Ort finden. Oder Rezeption, falls es das noch nicht gibt, eröffnet bitte den Reiter Rezeption und schreibt da rein. Jan Köppen gilt als einer der größten Künstler unserer, da wäre ich euch sehr dankbar. Dann bitte Screenshot an mich und dann feiere ich das ab. Ah, herrlich. Köppi, eine Sache gibt es noch, die ist mir, also ich hätte noch ein paar Sachen auf dem Zettel, jetzt gucken wir mal, wie viel wir noch unterbringen. Ich weiß nicht, wie arg du Handball verfolgst. Für mich war ein, muss ich zugeben, das war schon ein kleiner Schlag in die Magengrube vor, wann war es denn, 3 oder 4 Tagen oder so, als klar war, nach der nicht so guten gelaufenen Olympiageschichte in Tokio, am Ende sportlich schon vor allem das Ausscheiden enttäuschend, weil es ein bitteres Spiel war gegen Ägypten. Mhm. Uwe Gensheimer tritt zurück aus der Nationalmannschaft, der jahrelange Kapitän, macht Schluss beim DHB. Steffen Weinhold, der wie kein anderer den Schmerz und die Tiefe in einer Abwehr gesucht hat. Yogi Bitter, wobei der natürlich wirklich inzwischen ein Alter erreicht hat, wo man nur den Hut ziehen kann, dass der noch auf so abgefahrenem Niveau spielt, sagt, ganz zur Not nur noch. Mhm. Und leider sagt mit 30 Jahren auch Hendrik Pekeler, es ist jetzt so viel, dass ich jetzt mal eine Pause mache und vielleicht komme ich nochmal zurück. Ah, das war für mich schon, also Uwe, ich weiß, es war, die letzten Turniere waren sicher nicht glorreich von ihm in der Nationalmannschaft, aber denkt bitte auch mal dran, wie der zum Beispiel die Heim-WM 2019 gespielt hat, als er besser kann, also einen größeren Einfluss auf ein Spiel kann ein Linksaußen nicht haben. Mhm. Ich hoffe, das vergessen die Leute dann nicht immer, wenn die letzten 2 Turniere vielleicht nicht so gelaufen sind wie er und sich das vor allem die Fans überlegt haben. Über Steffen Weinhold, was soll ich über den sagen? Ey, der hat mit 2 Vereinen die Champions League gewonnen. Das ist ein Handballer in Perfektion, ey. Der gibt dir immer, was du brauchst. Jeder Trainer liebt den, der in jedem Spiel besorgt er sich und seinem Gegner Schmerzen und macht es 2 Tage später wieder. Das ist einfach krass. Yogi habe ich eben schon gesagt und über Peke, das will ich noch gar nicht sagen. Damit will ich mich nicht abfinden. Mhm. Der Peke ist so ein grandioser Handballer und so ein sympathischer Typ. Ich möchte den einfach nochmal im DHB-Trikot sehen. Deswegen mache ich da jetzt noch keinen Abgesang. So, okay. Jetzt bin ich fertig mit meiner Gefühlsduselei.
Also mir hättest du jetzt auch erzählt.
Ich hoffe, du guckst auch und ab.
Ja, ab und zu, aber so tief, also eigentlich ganz wenig. Du hättest mir jetzt tatsächlich auch bei den meisten dieser Namen sagen können, das sind Pokémons. Aber ich nein, das sind ganz große Handballer. Aber ich bin, also ich habe ganz viel Respekt vor diesem Sport, weil ich immer denke, soll mal ein Fußballer Handball spielen, der heult nach einer Minute. Ich habe das nur im Sportleistungskurs damals, als ich den hatte, mitbekommen. Wir hatten so ein paar Leute, die Handball gespielt haben, auch glaube ich. Ne,
du hattest Sportleistungskurs. Nee,
ich hatte Sportleistungskurs tatsächlich. Geil. Ja, ich habe das alles durchgezogen und dann kam das Knie. Und wir hatten aber, wir hatten damals auch so Handballer und ne, hier Gießen, Wetzlar, das ist ja so ein bisschen eine Handball-Ecke. Ja. Da gibt es ja auch so ein paar Dörfer, die gar nicht so schlecht spielen. Und da gab es so zwei, drei, die da in der Ecke auch Ambitionen hatten und auch für das Alter damals relativ hochklassig gespielt haben. Und wenn du, wenn wir dann im Sportunterricht mal irgendwie Handball gespielt haben oder irgendwas Mannschaftssportartiges, wo es so ein bisschen heißer herging, dann war da, da hatte ich das Gefühl, die hatten alle Schaum vorm Mund und denen war alles egal. Also es war wirklich, wirklich krass, mit was für einer Intensität dann Handballer unterwegs sind im Sport. Da habe ich echt ganz, ganz viel Respekt vor und dass die Körper das dann auch so lange mitmachen, Wahnsinn. Und ich kann dann demnach auch verstehen, wenn jemand mal sagt, nach all dem, was man erlebt hat, was man erreicht hat, ist mal Schluss, auch wahrscheinlich tatsächlich einfach auf körperlicher Ebene, geht nicht mehr, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Genau, also Uwe Gensheimer und Steffen Wannert sind ja beide Mitte 30 und haben, die spielen halt seit fast 15 Jahren auf absolutem Top-Niveau, das heißt 70 Spiele oder was im Jahr, die sind geschunden ohne Ende. Ich glaube, Uwe muss ich gar nicht groß weiter erklären, was der, das war der Kapitän in der Nationalmannschaftszeit, die sicher schwierig war, weil wir da wirklich auch eher aus einem Tal kamen, aber der hat, leider hat er die EM 2016, den großen Triumph, nicht mitgemacht, weil er da einfach verletzt war, aber der hat sich Bronze 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio geholt. Der hat ein Handgelenk, ich sage immer noch, das gibt's nicht nochmal im Handball. Der hat die Rhein-Neckar-Löwen auf ein anderes Level gehoben. Der ist zu Paris Saint-Germain im Handball als Linksaußen gegangen und war dort eine prägende Figur. Das geht eigentlich gar nicht von dieser Position in dieser Weltauswahl. Mhm. Mir tut das einfach wahnsinnig weh, den jetzt nicht mehr sehen zu dürfen. Aber ich freue mich, dass ich ihn weiterhin bei den Rhein-Neckar-Löwen sehen darf. Und das, was du eben gesagt hast, alle Schaum vom Mund und tun sich weh und so, da war halt Steffen Weinhold für mich immer das Idealtypische. Also wie man so geisteskrank sein kann wie der, das ist wirklich, nein, das soll man nicht mehr sagen, wie man so positiv verrückt sein kann wie der, so wollte ich es eigentlich ausdrücken, das ist einfach geil. Und zu Yogi Bitter vielleicht noch eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe. Ich war ja damals bei der EM in Wien 2020, kurz vor Corona sozusagen, und da gab es zwei Handballfans, zwei Ladies, die sowohl den HSV damals als auch die Nationalmannschaft so lange begleiten, die hatten ein Torwarttrikot und hatten ein Plakat. Hier, Yogi, wir würden gern Trikottausch machen und dann das Trikot, was wir haben, für einen guten Zweck versteigern. Aber wir hätten gerne dein Trikot. Und ich habe das gesehen und dann Yogi gefragt, ob er das mitbekommen hat und ob er vielleicht so ein Trikot organisieren kann. Dann würde ich das den Ladies übergeben. Mhm. Und dann ist der schnurstracks zwischen zwei Spielen im Teamhotel, hat der sich drum gekümmert, dass ich so ein Trikot habe, das mit den Ladies tauschen kann. Und die haben mir dann irgendwann nochmal auf Instagram geschrieben, sie haben inzwischen für, ich glaube, ein paar hundert Euro das andere Trikot für einen guten Zweck versteigert. Geil. So ist und war Yogi Bitter. Und ich will jetzt nicht wieder sagen, das wäre in anderen Sportarten undenkbar oder so, aber so einen Typen, der ein überragender Handballer war, dass das so ein geiler, geerdeter Typ ist und sich einfach für sowas einsetzt, wo er auch sagen könnte, ey, sorry, habe ich jetzt echt keine Zeit für hier während so einer EM. Das ist für mich Yogi Bitter. So, das werde ich nie vergessen, diese Aktion von ihm.
Einfach, das finde ich tatsächlich dann auch, man muss sowas dann ja fast schon hervorheben, weil dann so jemand, so ein guter Typ auf und neben dem Platz ist, weil man das ja immer ich denke dann auch mal, so Leute, die sind dann halt auch einfach Vorbilder. Und wenn man dann so Geschichten auch hört, denkt man, so sollten mehrere sein. Oh, warte mal, jetzt hat es schon geklingelt. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz, es hat geklingelt.
Momentchen.
Ja.
Ich bin sofort wieder da.
Der Hund bellt bestimmt auch. Kein Stress. Vielleicht müssen wir Köppi gleich verabschieden. Er hat, wie gesagt, wichtige Termine. Ich sag so lange noch eins, weil da will ich auch gar nicht drüber diskutieren, weil es mir ehrlich gesagt einfach nur da geht mir direkt die Faust auf und ich hoffe, dass das nicht das Ende ist. Aber Roger Federer muss sich leider wirklich ein drittes Mal an dem Knie operieren lassen, an dem er im letzten Jahr schon zwei OPs hatte. Da ist offensichtlich, ich weiß nicht genau, in welchem Turnier, aber er hat ja Roland Garros und Wimbledon gespielt. Es ist offensichtlich wieder was passiert in dem Knie. Er ist ja vor kurzem 40 geworden, haben wir ja mit Icke im letzten Podcast beredet. Er will noch mal und ich hoffe, wir sehen ihn noch mal, weil wenn das letzte Mal war, ich fange nicht wieder an, aber das letzte Spiel in Wimbledon, was ich von ihm gesehen habe, so kann das nicht, ich kann das einfach, ich weiß nicht, Federer ist für mich irgendwie ein Heiliger und ich möchte den nochmal auf dem Rasen sehen und irgendwie mit einem Abschluss, der vor allem für ihn cool ist. Das ist natürlich das Wichtigste. Ah, er kommt wieder. Ich habe nur schnell eine Geschichte abgefrühstückt. Habe ich sonst noch was ganz Wichtiges? Ja, ich würde gern Carla Borger noch gratulieren, nachdem Olympia für sie ja leider echt scheiße lief mit 3 Niederlagen. Geiles Comeback sozusagen, kurz danach in Wien. Da war gerade Beach-Volleyball-Europameisterschaft. Und Carla Borger hat da mit der Julia Sude Bronze geholt. Und um ein Haar hätten sie um Gold gespielt. Ich glaube, die hatten 3 Matchbälle oder so. Mhm. Carla hat, finde ich, einen geilen Job gemacht auf Social Media die letzten Wochen. Wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizuschauen. Die hat richtig geil auf Twitter und Instagram mit nach Tokio und jetzt nach Wien genommen, wenn ihr das nochmal so ein bisschen durchleben wollt. Ja, das hat Spaß gemacht. Deswegen habe ich da auch richtig mitgefiebert. Und geil, dass das am Ende Bronze bei der EM geworden ist. Die Laura Ludwig und Maggie Kosuch haben nicht gespielt, das Turnier in Wien. Und die Männer sind, ich glaube, im Viertel- und Achtelfinale ausgeschieden. Unter anderem auch Tole Wickler, die ja sehr geile Olympia auch gespielt haben. Sehr geile Olympia, wie heißt das richtig? Ein sehr geiles Olympiaturnier.
Genau, weil...
Das wollte ich sagen.
Ja, aber es... Nee, stimmt. Was sagt man? Die Olympiade ist die Zeit dazwischen, so war das, ne? Das ist immer der größte Fehler,
ja,
den man macht.
Ja, das ist auch genau. Die Olympiade sind die 4 Jahre. Das bringen auch ganz viele durcheinander, ja, ne? Aber ich will da auch nicht immer so, ich habe leider eh so eine Neigung, familiär bedingt zum Klugscheiß. Ach so, musst du eigentlich los?
Ja, nee, jetzt so, kann ich noch 5 Minuten länger tatsächlich, weil das, was gerade passiert ist, war das, was um 10 passieren sollte.
Ach super, okay, 5 Minuten haben wir noch. Ich hätte noch ein Thema für dich, da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, guckst du NBA? Verfolgst du das?
Nein, so ein bisschen. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren einen League Pass mit Nowitzki, aber das ist viele Jahre her.
Ja, aber du hast eine solide Basis, auf die wir ausbauen können.
Ja, wir gucken mal.
Jetzt gar nicht beschreiben.
Wir gucken mal. Was willst du denn erzählen? Ich sage einfach ja oder nein.
Es geht um einen anderen Deutschen, mutmaßlich so in den letzten Jahren, oder er ist in den letzten Jahren beste seit Nowitzki.
Er hat sich verzockt. Dennis Schröder. Er hat sich verzockt, aber so richtig verzockt.
Krass, ne?
Wahnsinn.
Also ich bin jetzt echt gespannt, wie das ausgeht. Er hatte ja von den Lakers einen durchaus ganz soliden Vertrag vorliegen. Mhm. Der wäre über 4 Jahre gegangen und hätte ihm schlappe $84 Millionen eingebracht. Ja. Also
er wollte,
kann man 2-3 Mal Tag warm essen. Ihr wisst, was ich meine. oh Gott, ich bin
kann man sich
warm am Tag essen.
Kann man sich 2 bis 3 Restaurants am Tag kaufen.
Wahrscheinlich sogar das.
Also, das ist, so, also ist, das ist wirklich krass. Und so, jetzt kriegt er was, knapp 6 Millionen für ein Jahr erstmal?
So ist es. Also er hat das ausgeschlagen, hat gesagt, er möchte einfach gucken. Er hatte diese Situation noch nie. Er möchte einfach auf den Markt gehen als Free Agent und gucken, was passiert, was ist passiert. Es wirkt von außen komisch. Ich will da sicher keine Häme drauf kippen, weil wer weiß, was draus wird. Aber es wirkt schon sehr komisch, weil er ist jetzt bei den Boston Celtics, die natürlich lang nicht so groß sind wie die Los Angeles Lakers. Nein, Spaß beiseite, bei den Lakers hätte er mutmaßlich wieder um Titel mitgespielt. Da ist natürlich auch viel anderes seitdem passiert. Aber er hat jetzt ein Team, was sportlich deutlich schlechter ist. Das kann schon mal nicht die Erklärung sein. Und er kriegt jetzt 6 Millionen für ein Jahr. Und in einem Jahr muss er dann wieder gucken. Das ist von außen schon verdammt schwer zu verstehen. Ne?
Ja, und ne, diese Hoffnung, die er natürlich hat, dass er dann sagt, in dem Jahr mache ich mich nochmal groß und dann kriege ich diesen fetten Vertrag. Ich weiß nicht, ob man jetzt, sofern ich das beurteilen kann, nochmal dahin kommt, dass einem dann beim nächsten Mal jemand 100 Millionen hinlegen will für 4-5 Jahre. Weißt du, das...
Boah. Also garantiert ist das nicht. Da musst du schon ein fettes Jahr spielen, um so einen Vertrag. Also wie gesagt, da sind wir noch nicht. Am Maximum ist jetzt Luka Doncic, nur als Vergleichswert. Der hat jetzt diesen Supermax bei den Mavs unterschrieben, ist jetzt damit wirklich der offizielle Nachfolger von Dirk Nowitzki, kann man glaube ich so sagen, der die Mavs tragen soll. Das sind dann einfach mal 200 Millionen für 5 Jahre. Das kann dir auch nur das Team anbieten, was dich gedraftet hat oder deine Bird Rights dann hat. Aber 100 Millionen über 4-5 Jahre, da musst du schon einer sein, der richtig gut geliefert hat. Und das war ja, du nimmst die Summe ja nicht irgendwo her, das war das, was Schröder sich eigentlich ausgerechnet hat, so 100 Millionen über 4-5.
Ja, genau. Und dann hat er sich einfach wirklich verzockt. Ich weiß halt nicht, wie viel, ne, also der hat ja dann seinen Ruf in der Liga. Ich weiß nicht, wie das dann ist, ob das dann irgendwie ein Grund ist für sein also ne, ob das Verhalten von ihm irgendwie dann sich rumspricht oder so, das war, er ist ja nicht der einfachste Charakter, sagen wir mal so. Ja.
Aber so, das kann ich mir in der NBA, meinst du nicht? Weißt du, nee, ne?
Da gibt es so viele.
Da haben so viele ganz andere Extravaganzen und ich glaube, wenn der auf dem Court liefert, dann sagen die, ja, ist uns doch egal, was die Lakers da vor einem Jahr, hier ist die Kohle, hau rein.
Ja, ja, genau. Ach, ey, aber gut, das sind dann auch irgendwie spannende Geschichten, weil dann guckt man nochmal sehr drauf, wie das in einem Jahr aussieht. Und weiß ich nicht, der hatte ja doch einen relativ hochdotierten Vertrag, als er das erste Mal in die NBA ist, ne? Also der hat ja schon sein Geld gemacht, aber ne,
der war ja, glaube ich, was war er damals? So mittlerer Erstrunden-Pick und der wird, hat ja auch inzwischen ein paar Vereine erlebt, die Thunder und so.
Ja.
Der hat, könnte man alles nachgucken, aber der wird sehr, sehr gutes Geld schon verdient haben, ja.
Nur ich hoffe, dass er das auch behält. Ne? Also ich glaube, Schröder, ich will nichts prophezeien, ist aber auch so einer, der könnte auch mal 100 Millionen durchbringen.
Meinst du? Ich glaube, der ehrlich gesagt, der ist ein sehr cleverer Businessman und kümmert sich da ja in Braunschweig um seinen Ex-Verein, die Löwen. Also natürlich fährt der fette Protzkarren, aber du hast recht, wenn man sich 100 Stück von denen kauft, wie Buschi das zum Beispiel mit seinem RTL-Geld macht, dann ist das schnell weg. Aber ich glaube, sonst ist der ziemlich smart, was das ganze Finanz... ist nur so mein Eindruck. Ich kenne natürlich seinen Kontostand nicht, aber ich glaube, das macht der ganz gut. Um den müssen wir uns, glaube ich, finanziell keine Sorgen machen.
Ja, hoffen wir mal. Wir beobachten das mal ganz genau.
Ja, ja. So, Jan, ich danke dir sehr.
Ja, danke dir.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Aufzeichnung heute. Wann kann man das dann eigentlich sehen, das was du heute aufzeichnest?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich, ich weiß es ehrlich nicht, ob das jetzt noch dieses Jahr, Herbst oder nächstes Jahr kommt. Ja, ich glaube, diesen Herbst ist die eine Staffel und dann die nächste irgendwie nächstes Jahr, irgendwie sowas um den Dreh.
Geil. Also, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat echt Spaß gemacht. Du hattest auch nochmal einen anderen Blick. Viele haben gesagt, der Icke, der hat ja einen anderen Blickwinkel nochmal reingebracht. Ich glaube, das galt für dich heute auch. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine wütenden Anrufe aus sonst wo von der Fußball-Bundesliga, was du hier alles vom Stapel gelassen hast.
Ich bin der Klischee-Köppi. Ich mache noch nicht mehr.
Ah, du machst noch ein Bild?
Ich mach noch ein Bild.
Oh Gott, ich gucke immer auf Bildern. Oh, das muss ich aber auch machen. Aber du, damit du nicht in zeitliche Probleme kommst, sagen wir jetzt einfach, liebe Lauscher, vielen Dank fürs Zuhören. Jan, vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Tschüssi.
Tschüss.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich. Lauschangriff, Lauschangriff. Lauschangriff.